diese Kombination aus Expertise und Perspektive ist das, was für mich halt ein diverses Team ausmacht. Und merken halt auch, okay, selbst wenn sie versuchen wollen, sich diverser aufzustellen, fehlen dann oft die Bewerbungen. Also ich hab gesagt, das verselbstständigt sich dann halt selber. Wenn das Team diverser wird, dann werden die Bewerbungen automatisch auch diverser.
Hallo und herzlich willkommen im Salon Frufru, dem Podcast des U-Instituts. Ich bin Sandra Halter und ich freue mich wirklich sehr, euch wieder in den Räumen des ehemaligen Weinkabarets zu begrüßen, nachdem unser Podcast benannt ist, wie ihr vielleicht schon wisst, und in denen sich heute eben das U-Institut befindet. Akrobatik und Tanzeinlagen müsst ihr euch in unserem Salon Frufru leider dazu denken, aber eine spannende und vor allem interessante Show bieten wir euch natürlich trotzdem. Und wer wäre ich, würde ich euch ein Gläschen Wein dazu verbieten. Mein toller Gast heute ist Demba Sanou, mit dem ich über das Thema diverses Recruiting spreche. Also was bedeutet das überhaupt? Warum ist es wichtig? Ist es überhaupt wichtig und für wen? Also diese und andere Fragen klären wir heute und ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Hallo Demba.
Hallo Sandra, vielen Dank für die Einladung.
Ich stelle dich noch ganz kurz vor und das dauert tatsächlich ein kleines bisschen, weil du machst ganz schön viel. Und zwar bist du unter anderem Historiker, du bist Diversity Trainer, du bist freier Autor, du bist Speaker und du bist auch noch Produktionsleiter und Tourmanager von verschiedenen Bands und du bist Mitgründer von Same But Different. Und Same But Different ist eine Agentur, die Unternehmen und Institutionen in der Kultur-, Musik- und Kreativbranche zu Themen schult und berät, wie Diversität und Diskriminierungssensibilität. Und unter anderem arbeitet ihr auch seit einigen Monaten mit sowohl unserer Kooperationspartnerin, den Kultur- und Kreativpilotinnen Deutschland zusammen, als auch mit dem U-Institut. Und mit dem U-Institut eben vor allem im Bereich diverses Recruiting, was ja heute auch unser Thema ist. Genau. So, und jetzt geht's los, jetzt bist du dran. Nochmal hallo Demba, ist wirklich schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, ich bin sehr gespannt und freue mich aufs Gespräch.
Dann fangen wir auch gleich an, und zwar um Same But Different und auch dich noch ein kleines bisschen besser kennenzulernen, kommt jetzt erstmal unsere erste Frage, die wir immer als erstes stellen und die manchmal gar nicht so leicht zu beantworten ist. Und zwar, wenn Same But Different eine Bühnenshow wäre, was für eine Art Show wäre das? Wie würde sie heißen und welche Rolle würdest du darin spielen?
Ich habe die Fragen ja im Vorhinein bekommen und habe gelesen, war schon so, ach du Scheiße, was sage ich denn da? Aber ich glaube, wenn wir eine Bühnenshow wären, dann wären wir so eine total verrückte Gaming-Show, also so eine Spielshow, wo man irgendwie Preise gewinnen kann, wo man irgendwie an einem Glücksrad drehen kann, wo ganz viele unterschiedliche Sachen passieren, wo irgendwie ein Teil Quiz ist, ein Teil irgendwie Parcourslauf. Und ich glaube, ich wäre so ein bisschen so der Gaming-Master, der quasi das Publikum durch das durch den Abend und durch das Spiel Programm leiten würde. Ich glaube, das beschreibt es eigentlich am besten, was wir machen. Nämlich ganz viele unterschiedliche Sachen und wir probieren einfach ganz viel aus in unserer Arbeit. Und ich glaube, haben da oft so einen sehr spielerischen Zugang zu den doch sehr schweren Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und ich glaube, ja, das wäre ein ganz passendes Bild.
Cool. Und es hört sich auch so an, als würde es auch nicht langweilig werden.
Genau, das ist halt auch auf jeden Fall auch so, weil man weiß auch nie, was als nächstes passiert und kommt. Vielleicht so ein bisschen wie so, ich weiß nicht, ob das einige von den Zuhörenden kennen, so wie Takeshis Castle. Das war so eine Spielshow auf RTL 2 oder sowas irgendwie in der Art.
Cool. Wenn du sagst, du bist der ein bisschen der Showmoderator, du bist ja Mitgründer von Same But Different. Da wollte ich noch mal kurz fragen, wie viele ihr denn bei euch eigentlich seid und seit wann es euch gibt überhaupt und auch wie ihr auf die Idee gekommen seid.
Also uns gibt es seit 2 Jahren und wir sind momentan zu dritt. Also meine Kollegin und Mitgründerin Runa Hoffmann und ich haben quasi vor 2 Jahren die Firma gegründet. Und wir haben noch eine Projektmanagerin seit diesem Sommer dabei, merken aber, dass das auf jeden Fall in naher Zukunft nicht reichen wird und sind dabei, uns zu vergrößern. Und was wir generell auch machen, wir arbeiten mit einem relativ großen Pool und Netzwerk an Expertinnen zusammen, die wir oft dazu holen, wenn unsere eigenen Kapazitäten nicht ausreichen. Das heißt, wir arbeiten ganz oft mit Aktivistinnen zusammen, die irgendwie in dem Bereich eigenständig unterwegs sind und versuchen, denen so ein bisschen so eine Plattform und eine Struktur zu geben und uns natürlich auch darüber Expertise zu holen zu Themen, die wir nicht ausreichend bedienen oder behandeln können. Das heißt, wir vermitteln auch oft Sachen beziehungsweise holen uns auch Leute von außen dazu. Deswegen sind wir fest drei, aber eigentlich sind wir natürlich ganz, ganz viele Leute. Und die Idee ist so ein bisschen eigentlich aus Corona geboren, denn Runa und ich arbeiten halt schon seit sehr langer Zeit in der Musikbranche vor allen Dingen, also Kulturbranche, vor allem Musikbranche. Und dann war halt Corona und bei mir waren halt alle Konzerte abgesagt, alle Tourneen waren abgesagt und dann haben wir halt irgendwie auch so im Zuge der ganzen Black Lives Matter-Debatte vor zwei Jahren im Sommer festgestellt, okay, es gibt gerade auch in der Musikbranche einen großen Bedarf, den irgendwie gerade keiner so richtig bedienen oder decken kann, sich mit so Themen wie Rassismus oder Sexismus oder Antisemitismus auseinanderzusetzen. Und Runa und ich haben halt quasi im Endeffekt so politische Bildungsarbeit vorher auch schon gemacht, nur halt nicht so professionalisiert. Und wir haben halt einfach den Vorteil gehabt, dass wir quasi uns in der Musikbranche oder Kulturbranche sehr gut auskannten. Und daraus ist dann die Idee entstanden, eine Firma zu gründen und es einfach mal auszuprobieren. Und das funktioniert sehr gut. Mittlerweile, wie gesagt, der ursprüngliche Fokus war auf der Kulturbranche. Mittlerweile machen wir aber auch viel für Unternehmen und Institutionen aus anderen Branchen. Also wir strecken da so die Fühler aus und sind gerade dabei, uns auch ein bisschen umzuorientieren. Der größte Teil unseres Netzwerks ist immer noch in der Kulturbranche, deswegen sind wir da auch immer noch treu geblieben, sage ich jetzt mal. Aber wir versuchen uns jetzt momentan auch schon so aufzustellen, dass dass auch andere Unternehmen aus anderen Branchen von unserer Expertise Gebrauch machen können. Denn die Sachen, die wir machen, die funktionieren in vielen Branchen eigentlich ähnlich, sage ich jetzt mal. Deswegen ist das ganz gut zu adaptieren. Aber das war die ursprüngliche Idee. Eigentlich war es so eine Corona-Idee und daraus ist dann halt ein richtiges Unternehmen gewachsen, wovon wir jetzt Gott sei Dank erleben können.
Dann scheint es ja auch so zu sein, als würde es dann großen Bedarf geben oder eine große Nachfrage und als hättet ihr dann eine wirkliche Marktlücke entdeckt auch.
Ja, absolut. Also ich glaube, in so Branchen wie der Kulturbranche ist es vielleicht ein bisschen früher entdeckt worden als in anderen Branchen. Da ist auf jeden Fall ein sehr großer Bedarf. Aber auch in anderen Branchen kommen mehr und mehr Unternehmen auf uns zu, die halt sagen, hey, Diversität ist irgendwie wichtig für uns als Unternehmen in der Außenwirkung, aber auch für die Mitarbeitenden, die kommen zu uns und wollen Formate haben, wollen Weiterbildungsmöglichkeiten haben, wollen, dass sich Sachen ändern. Und die Unternehmen merken natürlich auch, dass gerade wenn es darum geht, neue Arbeitskräfte zu gewinnen, die jüngeren Generationen da halt irgendwie auch viel Wert drauf legen. Und deswegen ist es auf jeden Fall so, dass wir merken, es gibt einen großen Bedarf. Viele Leute wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen und landen dann halt bei uns. Und wir versuchen natürlich, so gut es geht, irgendwie zu helfen.
Wenn du das jetzt sagst, dass Unternehmen erkennen den Mehrwert von diversen Teams. Mhm. Dazu gehört ja dann auch, viele Firmen sind ja nicht wirklich divers. Mhm. Und dazu gehört ja dann auch unser Thema heute, diverses Recruiting. Aber was macht denn genau ein diverses Team aus? Weil ich glaube, da sind schon viele raus, dass manche denken, ja, wenn man dann 5 Frauen einstellt, dann ist Team divers oder so.
Ja, voll. Also ich glaube, so dieses Ding mit so Geschlechtergerechtigkeit, das ganze Gender-Thema, das ist in Deutschland noch am ehesten schon angekommen, auch in anderen Branchen, dass das irgendwas mit Diversität zu tun haben könnte. Aber ein diverses Team macht vor allen Dingen einfach eine Breite an Perspektiven aus. Also unterschiedliche Perspektiven, die dann mit unterschiedlichen Expertisen gemeinsam halt neue Kompetenzen im Endeffekt erschaffen. Also halt natürlich ist es einmal wichtig, da auf eine irgendwie ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu schauen, aber es ist natürlich auch wichtig, darauf zu gucken, okay, was gibt's denn wie für unterschiedliche ethnische Herkünfte, haben die Menschen Migrationsgeschichte, was gibt's für unterschiedliche sexuelle Orientierungen, Geschlechtsidentitäten etc. Nicht, weil die Leute dann per se natürlich irgendwie automatisch den Job besser können oder nur, weil sie jetzt irgendwie eine schwarze Hautfarbe eingestellt werden sollten, sondern weil diese Kombination also in vielen Fällen diese Kombination aus, es gibt eine bestimmte Expertise für die Branche, in der wir uns eben bewegen, plus es gibt aber auch eine Perspektive, die oft in den Branchen fehlt. Diese Kombination aus Expertise und Perspektive ist das, was für mich halt ein diverses Team ausmacht. Also es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn ich jetzt irgendwie für einen Automobilhersteller arbeite, dann halt irgendwie Leute einzustellen, die keine Ahnung davon haben, Autos zu bauen. Aber es macht natürlich schon Sinn, Leute einzustellen, die Ahnung davon haben, Autos zu bauen, aber vielleicht einfach eine Perspektive ins Team bringen, die halt einfach vorher noch nicht da ist. Und das macht einfach oft Arbeit produktiver und besser und effizienter, wenn man halt nicht nur eine Perspektive hat. Und das ist ja in vielen Branchen so, dass die einzige Perspektive, die am meisten vertreten ist, halt sehr weiß und sehr männlich ist. So. Ja. Genau, und das würde halt für mich, glaube ich, das schon ausmachen, dass man sagt, so, okay, es geht um unterschiedliche Perspektiven, die man halt irgendwie abbilden möchte.
Hast du das Gefühl, dass viele Unternehmen und Institutionen das jetzt auch wirklich so sehen, dass es eine Bereicherung der Perspektiven ist, oder ist es trotzdem noch so, dass ihr das Gefühl habt, dass manche denken, das muss man jetzt irgendwie so machen?
Teils. Also es gibt natürlich auf jeden Fall Unternehmen, die quasi sagen, ja, okay, das macht man jetzt so und wir machen das jetzt, weil es quasi auch irgendwie öffentlichen Druck gibt und das irgendwie öffentlich viel diskutiert wird, Diversität, machen das dann so, machen das auch dann irgendwie nicht sehr nachhaltig. Es gibt aber auch genug Unternehmen, die halt merken, und das ist, glaube ich, mit wirklich ein größter quasi Druckfaktor, sage ich jetzt mal, für Unternehmen, die halt merken, Fachkräftemangel ist ein riesiges Thema in Deutschland. Ja. So, wir kriegen keine, für bestimmte Branchen, es ist super schwierig, Leute an den Start zu kriegen. Und dass sie quasi aus der Motivation heraus dann sagen, okay, wir müssen uns als Arbeitgeber, unsere Employer-Brand quasi so aufstellen, dass wir attraktiv sind für nachfolgende Generationen, ja, die jetzt kommen, aber vielleicht auch für Fachkräfte aus dem Ausland, so, die man dann halt im IT-Bereich aus Indien oder aus anderen Ländern oder woher auch immer halt holt. Und ich glaube, das ist ein sehr großes Druckmoment, dass halt Unternehmen merken, sie werden nicht weiter als attraktiver Arbeitgeber angesehen, wie sie es vielleicht vorher mal waren, wenn sie sich dieser Sache halt nicht annehmen, und merken halt auch, okay, selbst wenn sie versuchen wollen, sich diverser aufzustellen, fehlen dann oft die Bewerbungen so von den Leuten, die man haben will. Also ich glaube, das ist halt ein großes Druckmoment auf jeden Fall. Dann natürlich auch, ich habe es gerade schon angesprochen, Öffentlichkeit. Also natürlich gibt es auch immer wieder Unternehmen, die sich mit irgendwelchen Werbekampagnen in die Nesseln setzen und dann irgendwie öffentlich auf Social Media Shitstorms kriegen oder so. Das möchte man natürlich auch nicht. Und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, dass halt gerade viele Leute auf C-Level, auf CEO-Level irgendwie, dass die oft auch einfach Druck von ihren Mitarbeitenden von unten kriegen, weil wir haben halt oft die Erfahrung gemacht in den letzten 2 Jahren, dass ganz oft der erste Impuls der Auseinandersetzung kommt daher, dass dann Mitarbeitende, die sich intern im Unternehmen vielleicht schon eine Gruppe, eine Arbeitsgruppe, einen Arbeitskreis gebildet haben, dass die zur Geschäftsführung gehen und sagen, hey, gib doch mal ein bisschen Geld aus, wir wollen gerne einen Workshop zu dem Thema machen, und dass darüber dann halt so der Stein ins Rollen kommt. Und ich glaube, das sind so die 3 Sachen, die die mir da so spontan am wichtigsten erscheinen.
Ja, dann scheint es auch wichtig zu sein, dass gerade die Diversität halt durch alle Führungsebenen irgendwann geht. Und was du gerade angesprochen hast mit der Attraktivität von Bewerbungen, dass sonst es ja auch einfach ist, zum Beispiel für die HR-Abteilung zu sagen, ja, es bewirbt sich ja auch keiner. Was sollen wir denn machen?
Oder? Voll. Absolut. Und ich meine, das ist natürlich was, das ist ja auch nicht gelogen, oft, ne? Also das ist ja auch Quatsch zu sagen, ja, das ist natürlich nicht gelogen. Die Frage ist natürlich nur, okay, was tut man denn vielleicht aktiv dafür, um die Leute zu suchen? Also aktiv zu suchen, was für Kanäle bespielt man, wen erreicht man denn überhaupt, wenn ich jetzt als Unternehmen nach außen gehe und sage, ich habe x Stellen zu besetzen, wer bekommt das überhaupt mit? Und dann muss man halt natürlich sagen, gut, es ist dann, verselbstständigt sich dann halt auch so ein bisschen, weil ich glaube, je diverser quasi auch dann Unternehmen irgendwann aufgestellt ist, desto attraktiver wird es dann auch nach außen für Leute, die zum Beispiel nicht weiß sind oder aufgrund von anderen Diversitätsdimensionen Diskriminierung erfahren, für die wird es dann auch einfacher, sich zu bewerben, wenn sie halt merken, okay, ich bin da mit meiner Erfahrung und mit meiner Perspektive, da sind wir da bei der Perspektive, nicht komplett alleine und muss mich dann nicht im neuen Job, wo man ja auch irgendwie erstmal ankommen will, ständig erklären. So, also ich glaube, das ist dann auch so ein Prozess, wenn der einmal am Rollen ist, dann verselbstständigt der sich halt. Es ist halt nur schwierig, den Stein ins Rollen zu bringen, sage ich jetzt mal oft.
Ja, und das könnte ich mir vorstellen, das ist ja das, was ihr jetzt macht, eben eine Beratung oder Schulung in diversem Recruiting, weil wahrscheinlich so der erste Schritt ist für Unternehmen, dass sie halt feststellen, sie müssen da was tun, ob das jetzt aus der Mitarbeitenden kommt oder nicht, und dann eben feststellen, dass das gar nicht einfach so schnell gemacht ist. Und weil das ist hier, wäre jetzt so eine Frage von mir, wieso denn Unternehmen eine qualifizierte Unterstützung brauchen im diversen Recruiting. Also ob du da noch ein bisschen mehr dazu sagen kannst, weil sonst könnte man ja auch einfach, wie ich gerade schon gesagt habe, sagen, ja, wir schreiben doch Stellen aus, wir machen dieses MWD dahinter, und so, und wieso bewirbt sich keiner dafür
und so. Total. Also ich glaube, man braucht einfach eine qualifizierte Bewerbung, weil es da ganz viel auch dann wieder darum geht, dass man eine Perspektive darauf hat, wie man als Unternehmen nach außen wirkt. Und ich glaube, das ist genauso, wie man sich aufgrund von anderen Sachen oft externe UnternehmensberaterInnen dazu holt. Manchmal braucht man einfach ein externes Paar Augen, das irgendwie nochmal drauf guckt. Ja. Und ich glaube, gerade wenn wir über Recruiting reden, da geht es dann viel darum, genau was ich gerade so ein bisschen angesprochen habe. Also ich hab gesagt, das verselbstständigt sich dann halt selber. Wenn das Team diverser wird, dann werden die Bewerbungen automatisch auch diverser. Ich persönlich zum Beispiel gucke mir dann, wenn ich mich jetzt beim Job bewerben würde, würde ich auf die Homepage gehen, mir erstmal die Teamseite angucken. Okay, wer ist denn da? Also wenn es denn eine gibt, anschauen, wer ist denn da abgebildet? Und sich dann halt überlegen, okay, ist das ein Raum, wo ich davon ausgehen kann, okay, da haben sich Leute vielleicht schon mal mit Rassismuserfahrungen auseinandergesetzt, oder ist das ein Raum, wo ich ganz bestimmt das alles nochmal von vorne erklären muss. Und das ist zum Beispiel was, wo, glaube ich, viele Leute gar nicht drauf kommen, dass das was ist, was halt Leute abschreckt, oder was das was ist, wo Leute, die sich auf Jobs bewerben, die marginalisiert sind, in welche Richtung auch immer, dass die sich das angucken. So, also das ist zum Beispiel was, was wir dann halt mitbringen und sagen halt, hey, guckt euch doch mal an, eure Außenwirkung ist jetzt nicht besonders einladend, sei es jetzt über die Social-Media-Kanäle oder über die Homepage. Dann schauen wir uns an, okay, wie sind denn Stellenausschreibungen geschrieben? Ne? Es gibt ja mittlerweile auch, wenn wir wieder zu diesem Thema Geschlechtergerechtigkeit zurückkommen wollen, es gibt mittlerweile Studien dazu, dass bestimmte quasi so Standard-Adjektive, die sich in Bewerbungen oft im Anforderungsprofil finden, wie zum Beispiel analytisch oder so, sehr männlich konnotiert sind und andere Adjektive sehr weiblich konnotiert sind.
Kommunikativ zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau. So. Und das natürlich, da gibt es ja auch Studien zu, dass sich halt Frauen bei Stellenausschreibungen meistens eher erst bewerben, wenn sie halt irgendwie 80% oder so des Anforderungsprofils erfüllen oder so. Zahl weiß ich jetzt gerade nicht, ne? Aber irgendwie so, und halt bei Männern ist es eben nicht so. Da reicht es, wenn sie irgendwie 2 von 3 Haken so irgendwie halt ein paar Haken setzen können. So. Und das sind dann Sachen, dass wir uns angucken, okay, wie ist denn die Stellenausschreibung geschrieben, wen spricht es denn an, und dann vielleicht natürlich auch, dass man da ein bisschen aktiver ist, was das U-Institut ja zum Beispiel auch macht, dass man halt ganz klar sagt, so, hey, wir begrüßen Bewerbungen von Menschen aus marginalisierten Gruppen, wir sind irgendwie in einem Prozess, diskriminierungssensibel aufzustellen, etc. pp. Das sind ja alles Sachen, die man transparent nach außen kommunizieren kann, die dazu führen können, dass ich mich als potenzielle Bewerber oder Bewerberin eher dazu entscheide, bei diesem Unternehmen zu bewerben. So, und das sind zum Beispiel Sachen, wo wir halt sagen, okay, da gucken wir dann drauf, und da braucht man, glaube ich, auch manchmal von außen Input. Und dann kommt es natürlich auch noch die Frage, wer liest denn, dass ich Stellenausschreibungen rausgebe? Also auf was für Kanälen, also was für Online-Kanälen, sage ich jetzt mal, gebe ich das raus? Wo finde ich meine Stellenausschreibung? Finden die irgendwie nur, wenn wir jetzt im wissenschaftlichen Bereich bleiben, bei den Wissenschaftsjobs von der Zeit, weil von dieser Stellenbörse statt? Oder versuche ich das auch über LinkedIn? Oder gehe ich halt irgendwie über, weiß ich nicht, Initiativen, Vereine, die sich in der Branche aus marginalisierten Personen zusammensetzen und in der Branche aktiv sind, versuche ich irgendwie über die vielleicht mal irgendwie mehr Leute zu erreichen. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Ideen, und da ist halt auch wieder oft ein Ding der Perspektive, denn die meisten Teams, die sich diversifizieren wollen, wollen das ja, weil sie nicht divers sind. Und da fehlt dann halt die Qualifikation, in dem Sinne halt die Perspektive, diese Kanäle zu kennen. Und wir kommen dann halt und sagen, hey, es gibt die und die Möglichkeit. Es ist gar nicht so schwer. So, wir schreiben euch auch gerne mit euch zusammen anschreiben. Dann könnt ihr das an die Initiative weiterleiten. Und die hauen das dann über ihren Verteiler. Und dann sehen wir halt, ob sich in 2 Wochen mehr Leute bewerben, die schwarz sind oder was auch immer. Mhm. So. Und ich glaube, das ist halt irgendwie unsere große Stärke. Und das können Unternehmen oft selber alleine gar nicht leisten. So. Weil dann hat man halt die 5 Seiten, auf denen man halt in den letzten 10 Jahren seine Stellenangebote gepostet hat, so, ja. Und macht es halt weiter, aber da muss man halt dann gucken, okay, wie diversifiziert man denn sein Netzwerk, und wir bringen halt schon ein diverseres Netzwerk mit, quasi, ja. Was wir dann natürlich auch für unsere Kundinnen anzapfen können.
Ja, cool. Ja, das ist tatsächlich, das mit dem Netzwerk, das hatte ich jetzt mitbekommen, weil wir ja im Institut mit dabei seid. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, auf die Idee wäre ich zum Beispiel nicht gekommen. Also ich bin auch keine Recruiterin, aber das liegt ja so nahe, weil man schwimmt ja irgendwie doch so in seiner eigenen Blase. Mm,
total. Und ich meine, eine Sache, die wir jetzt ja auch gemacht haben, mal abgesehen davon, dass wir wirklich gesagt haben, okay, was gibt's denn für Netzwerke bei dem Projekt fürs U-Institut jetzt oder für Vereine, die quasi sich in dieser Branche zusammensetzen aus marginalisierten Personen, die wir halt anschreiben könnten. Das ist ja das eine, so. Mhm. Aber dann gibt's ja zum Beispiel auch noch die Sache, dass ich zum Beispiel gesagt habe, so banal das klingt, aber ich bin in 3 bis 5 Telegram-Gruppen drin in Berlin, wo sich halt marginalisierte Leute irgendwie austauschen und einfach nur posten, hey, Montag ist die Veranstaltung, die könnte spannend sein, geht da mal hin. Oder ich dann halt reinposten kann, guck mal, hier ist die und die Stellenausschreibung, schaut euch das doch mal an. Und das sind dann halt auch immer, das ist halt die Frage nach Zugängen. Wer hat denn diesen Zugang zu diesen Gruppen? In dem Fall bringen wir als Same But Different den halt mit für das Unternehmen. Und andersrum ist es natürlich genauso, weil die meisten Menschen in diesen Telegram-Gruppen dann auch gar nicht den Zugang haben, auf kulturmanagement.net zu gucken, was da für Stellenausschreibungen gerade so abgehen, weil sie die Seiten halt nicht kennen. Also es geht ja in beide Richtungen quasi.
Ja, spannend. Ich kann mir, also das ist ja so der erste Schritt, also mit den attraktiver sein für BewerberInnen und aber dann im Bewerbungsprozess gibt es wahrscheinlich auch noch so ein paar Tücken. Das hattest du vorhin schon mal kurz angesprochen, dass man dann wahrscheinlich auch aufpassen muss. Oder ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein dünner Pfad ist, wenn man das noch nicht gemacht hat, dass man halt auf die Qualifizierung schaut und trotzdem mit diesem berühmten Tokenism, dass man dann, ich muss jetzt dich kurz bitten, das besser zu beschreiben, als ich das gleich könnte. also dass man auch in dem Prozess, wenn man dann im Gespräch ist mit BewerberInnen, da gibt es ja auch noch so einige Sachen, die man
total. Also vielleicht steige ich da mit Tokenism mal ein, kommt, wenn ich es einmal kurz erkläre, soll, kommt halt vom englischen Token, also Zeichen oder Symbol im Deutschen, und das bezeichnet im Endeffekt eine Praxis kritisch, bei der man nur symbolisch Anstrengungen quasi unternimmt, um Mitglieder einer gesellschaftlich marginalisierten Gruppe ja in soziopolitischer Hinsicht gleichzustellen oder in unserem Fall eben auf einer ökonomischen und in der Arbeitswelt situierten Hinsicht gleichzustellen. Das heißt, gut gesagt, auf gut Deutsch gesagt, ist es im Endeffekt so, wenn ich jetzt als schwarzer Mann nur eingestellt werde, weil ich schwarz bin und beim Teamfoto nach ganz vorne gestellt werde, um das Ansehen des Unternehmens zu verbessern, dann ist das Tokenism. Mhm. So, und ich glaube, die Gefahr dabei ist natürlich, dass wenn man halt natürlich sich diverser aufstellen möchte, ist es auch, glaube ich, ganz natürlich, dass man halt sagt, okay, wir haben jetzt den oder die BewerberIn, die hat vielleicht eine Migrationsgeschichte, bringt halt deswegen eine bestimmte Perspektive mit, die uns fehlt im Team, und deswegen stellen wir die jetzt ein und versuchen natürlich, das dann auch so ein bisschen auszunutzen, dass wir die dann halt auch beim Teamfoto nach vorne stellen oder so. Aber das Ziel muss ja genau das sein, was ich eingangs schon mal gesagt habe, dass es nicht nur um die Perspektive geht, sondern auch um die Expertise oder um die und das macht dann quasi die Kompetenz aus. Also es ist ganz wichtig, dass man halt darauf achtet, okay, bringt die Person denn auch die Fähigkeiten mit, die ich suche? oder stelle ich die jetzt nur ein, weil sie so aussieht, wie sie aussieht? Und ich glaube, das ist so eine Frage, die man sich halt immer stellen kann, um sich da selber so ein bisschen ein Korrektiv zu geben und selber ein bisschen zu kontrollieren. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwie wichtig, gleichzeitig Fingerspitzengefühl dafür zu haben, okay, warum hat zum Beispiel vielleicht eine Person, die in einem gleichen Alter ist wie jetzt ein, also weiß nicht, sagen wir jetzt mal, eine schwarze Frau bewirbt sich, und also wir haben irgendwie eine Stelle, wir haben eine schwarze Frau und wir haben einen weißen Mann und die sind beide 30, haben beide irgendwie zeitgleich irgendwie die, also die Schule verlassen und dann so angefangen zu studieren, Praktikas gemacht etc. Und dann guckt man sich den Lebenslauf an und dann hat halt der weiße Mann aber schon irgendwie 18 Praktikas gemacht in dem Bereich und die schwarze Frau vielleicht halt nur 3. Und dass man da natürlich dann andersrum auch wieder Fingerspitzengefühl beweist und hat sich überlegt, okay, warum ist es denn so, dass dieser weiße Mann viel mehr Praktikas gemacht hat? Liegt es wirklich daran, dass er fleißiger war und verfallen wir diesem neoliberalen Glauben, dass es halt Chancengleichheit gibt? Oder nehmen wir vielleicht auch die Idee in Betracht, dass er es halt einfach leichter hatte, diese Praktikumsstellen zu kriegen, weil die in den meisten Fällen von Leuten vergeben wurden, die so aussahen wie er gegenüber der schwarzen Frau, die sie vielleicht halt einfach nicht so viele Chancen bekommen hat. Also da ist es dann halt auch wieder wichtig zu gucken, okay, vielleicht gebe ich dann auch mal einer Person eine Chance, die auf dem Papier ein bisschen weniger qualifiziert ist, aber natürlich die Kernkompetenzen, die ich brauche, mitbringt. Das muss natürlich immer gegeben sein. Aber vielleicht gebe ich der die Chance, um vielleicht so ein bisschen so eine Idee von einem Nachteilsausgleich irgendwie nachzugehen. Aber das ist natürlich, es ist ein sehr, 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 sehr schmaler Grat und deswegen sind auch so Prozesse, wenn wir quasi Unternehmen dabei begleiten, bei diversem Recruiting, sind sehr, ich sage jetzt mal, zeitaufwendig, beziehungsweise auch einfach sehr arbeitsintensiv, weil wir natürlich einfach bei allem in diesem Prozess immer zumindest mal ein Auge mit drauf haben, ja, und dann einfach auch quasi sagen, okay, das finden wir jetzt problematisch, das finden wir nicht problematisch, aber dieses Thema Tokenism ist einfach enorm schwierig und ich finde es zum Beispiel, also ich ganz persönlich finde zum Beispiel, wenn ich so Anfragen habe, ey, willst du dich bei dem und dem Festival auf ein Panel setzen oder in der und der Jury teil sein oder so, und mir ganz transparent gesagt wird, ey, du bist natürlich kompetent, wir wollen deine Expertise, wir wollen aber auch deine Perspektive, weil die Jury halt zum Beispiel super weiß ist, und mir das transparent gesagt wird, dann bin ich da auch total fein mit. Das ist natürlich jetzt nur meine persönliche Meinung, aber ich erzähle das, weil ich glaube, dass halt viele Unternehmen auch Angst davor haben, das transparent zu kommunizieren, aber das kann, glaube ich, auch einfach auch vorteilhaft sein für Unternehmen, wenn im Bewerbungsprozess ganz klar gesagt wird, hey, du bringst alle Kompetenzen mit, aber wir fänden es auch super cool, wenn du mit deinen Perspektiven unser Team bereicherst. Und das ist es am Ende halt, eine Bereicherung für alle beteiligten Personen.
Ja, und wenn man halt dann dazu sagt, so die Begriffe benutzt, wie du jetzt sagst, eine Bereicherung und Perspektive, das ist ja was anderes, als wenn man jetzt einfach sagen würde, sehr plakativ gesagt, so unsere Webseite muss ein bisschen diverser aussehen.
Ja, total, absolut. Und ich glaube, das ist halt genau der Unterschied, ne, dass man halt einfach so das Potenzial sieht. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das mehr und mehr Unternehmen tun, dass sie einfach Potenzial darin sehen, dass Menschen anders sind und dass man einfach eine Vielfalt im Unternehmen hat und diese Andersartigkeit nicht mehr als Defizit gesehen wird. So.
Was macht ihr denn, wenn ihr das Gefühl habt, ein Unternehmen sieht das nicht? Also wenn ihr in dem Prozess merkt, irgendwie, egal was wir sagen, die sagen so, ja, aber Hauptsache, wir erfüllen jetzt so eine Quote und dann...
Also es ist sehr, sehr schwierig zu beantworten, aber das ist natürlich sehr individuell. Ich meine, ich glaube, wir haben natürlich in unserer Arbeit auch einfach persönliche Grenzen, wo wir halt sagen, okay, bis zu dem Punkt können wir euch weiterhelfen. Und wenn wir halt merken, wir können den Unternehmen nicht weiterhelfen, weil sie sich nicht helfen lassen wollen, dann sagt man halt, ja, okay, gut, dann ist es jetzt hier das Ende der Zusammenarbeit, rechnet ab und guckt halt irgendwie, wie es weitergeht. Aber an sich sind wir natürlich schon einfach darauf bedacht, dass den Leuten so verständlich wie möglich, so lange wie möglich nahezulegen, warum es für sie auch von Vorteil sein kann, sich diverser aufzustellen und das auch wirklich nachhaltig zu machen und nicht nur, um auf dem Papier diverser auszusehen. So. Und da ist halt ein ein Argument, was da ganz oft greift, ist einfach halt Kohle. So, also ne, es gibt einfach Studien dazu, dass diversere Teams produktiver arbeiten, effizienter arbeiten, bessere Produkte rausbringen, innovativer sind. Und das setzt sich natürlich einfach in Zahlen um. So. Und das ist was natürlich in den USA und in Großbritannien zum Beispiel viel länger als in Deutschland schon einfach erkannt wurde. Da gibt es ja einfach Diversity Management schon viel länger institutionalisiert in HR-Abteilungen oder in Personalabteilungen, weil die halt gesagt haben, okay, wir machen halt Kohle so damit. Und wenn man das auch dann wieder verknüpft mit diesem Ding von, okay, man ist ein attraktiverer Arbeitgeber dann hast du natürlich auch das Ding, okay, die Leute bleiben länger, gibt eine höhere Identifikation mit dem Unternehmen und darüber wird halt auch wieder Kosten gespart, weil man nicht alle 3 Jahre irgendwie jemand Neues einarbeiten muss. Also das sind so Argumente, die wir versuchen anzubringen, aber es klappt natürlich nicht immer so, ne? Das muss man auch ganz ehrlich sagen und dann gucken wir halt von Fall zu Fall, wie man halt den Unternehmen helfen kann. Aber man kann sie natürlich auch nicht zu zwingen. Und was natürlich auch klar ist, so man kann sich natürlich auch manchmal die Leute, die wir gerne hätten mit den Kompetenzen, die wir dann suchen für die jeweiligen Stellen, auch einfach nicht backen. So, wenn es die halt nicht gibt, gerade dann gibt es die halt noch nicht. Und dann ist es vielleicht langer, mühsamer Prozess so. Aber das ist dann auch für uns oft frustrierend, ne? Also fürs Unternehmen genauso. Aber ich glaube, ja, also das ist halt einfach von Fall zu Fall unterschiedlich und wir versuchen immer unser Bestes zu geben und wenn wir halt merken, dass die Unternehmen nicht wirklich ein Interesse daran haben, dann entscheiden wir halt, wie die Zusammenarbeit oder ob die Zusammenarbeit weiterlaufen kann.
Das ist ja das Ding an Prozessen, dass es immer so ein manchmal halt auch langsam geht.
Ja.
Und das, ich kann mir das schon vorstellen, dass dann manche Unternehmen auch dann vielleicht denken, so jetzt haben wir das doch hier gemacht alles und jetzt ist es schon seit 3 Monaten und es passiert trotzdem nichts, aber das ist ja auch deswegen, das hatten wir am Anfang schon ein bisschen, dass es ja dann auch wichtig ist, wie du sagst, dass sich die Firmen auch entwickeln, dass sie immer diverser wird, dass es auch in verschiedene Abteilungen und Etagen geht, dass es dann einfach natürlicher auch wird. Mhm.
Total.
Ich habe jetzt noch eine Frage und ich ich könnte ja schon wieder ewig mit dir weiterreden, weil ihr macht ja nicht nur, ich musste das ja jetzt schon eingrenzen auf diverses Recruiting, aber vielleicht machen wir noch eine andere Folge. So viel zu dem Klischee von Kommunikation. Wenn ich jetzt schon kurz, werfen darf. Wie das ist wahrscheinlich auch eine blöde Frage, aber das hat mich dann schon interessiert, ob es so einen Punkt gibt, also wie ihr Fortschritte und Erfolge messt und auch ob es so einen Moment gibt, wo entweder ihr oder auch die Firma sagt, so jetzt brauchen wir euch nicht mehr, ob das dann auch daran liegt, wenn zum Beispiel tatsächlich das Recruiting-Team selbst diverser ist.
Mhm. Genau, also das ist natürlich auch von Fall zu Fall ganz unterschiedlich. Manchmal ist ja quasi von vornherein einfach auch nur abgemacht, okay, ihr begleitet uns jetzt, wir suchen für das Projekt 6 Stellen und wenn die besetzt sind, ist es einfach zu Ende und dann gibt es eine Evaluation und danach ist man quasi raus. So. Aber ich glaube, was wir immer versuchen, gerade wenn es um Recruiting geht, ist halt eine Messbarkeit zu machen. Und wir waren gerade schon, also eine Messbarkeit herzustellen. Wir waren gerade schon beim Thema Quote, du hast es kurz mal angesprochen. Ich bin zumindest in bestimmten Teilen gar nicht so gegen so Quoten. Ich finde es eigentlich, gerade wenn es irgendwie um öffentliche Gelder geht, um Steuergelder, die alle zahlen, finde ich auch, dass die alle Leute der gesellschaftlichen Anteilen entsprechend halt abbilden sollten. Das heißt, ich bin gar nicht so gegen Quoten. Aber das ist zum Beispiel was wir halt machen, dass wir zum Beispiel sagen, okay, wir setzen uns am Anfang des Jahres ein Ziel und sagen, okay, das Unternehmen wird um so und so viel Prozent wachsen. Setzen wir uns intern eine Quote, wie viele Frauen zum Beispiel am Ende des Recruitingsprozesses da sein sollen. Ja, und dann guckt man das einfach und dann hast du ganz messbar und kannst halt sagen, okay, am Anfang, als wir angefangen haben, waren 30% der Belegschaft weiblich, jetzt sind wir bei 40%. Und dann können wir halt sagen, okay, da können wir euch jetzt, dann hat man sich da zum Beispiel ein Ziel gesetzt und wenn das abgeschlossen ist, dann kann man da guten Gewissens rausgehen, so. Oder man implementiert halt, genau wie du sagst, halt ein HR-Team, das eh schon diverser ist. Oder man implementiert halt einfach die Möglichkeit, dass Leute von alleine quasi diese ganzen Tools haben. Also ich meine, wenn wir diesen Recruiting-Prozess angehen, das ist jetzt genauso wie bei euch jetzt ja auch beim U-Institut so, ihr wisst ja jetzt, was es für Kanäle gibt, ihr wisst jetzt, was für Netzwerke es gibt. Das heißt, am Ende wird es dann darum gehen, dass wir euch das vielleicht nochmal in einem dreiseitigen PDF irgendwie zusammenfassen, was ihr machen könnt, damit es halt nicht einschläft, damit halt bei der nächsten Stellenausschreibung fürs nächste Projekt ganz klar ist, es gibt diesen Leitfaden und da sind die Punkte drinne, die Empfehlungen, die wir rausgeben, die Maßnahmen, die wir quasi gemeinsam erarbeitet haben, und dann kann man sich daran orientieren. Und das Schöne und das Frustrierende ist, so ein Prozess ist ja nie abgeschlossen. Und das ist natürlich schwierig, gerade wenn man mit Unternehmen zusammenarbeitet, weil die wollen natürlich einen Abschluss, die wollen auch irgendwie Zahlen haben, das versuchen wir irgendwie. Aber im Endeffekt müssen wir uns alle darüber bewusst sein, das ist auch für mich, ich bin eine sehr ungeduldige Person, für mich auch oft sehr frustrierend, dass gesellschaftlicher Wandel einfach sehr, sehr viel Zeit braucht. Und ich habe gerade schon gesagt, man kann sich die Leute nicht backen, so. Es wird einfach dauern, bis halt alle quasi Leute da, also quasi alle unterschiedlichen marginalisierten Gruppen in unserer Gesellschaft auch dann wirklich in den unterschiedlichen Branchen so abgebildet sind, wie sie in der Gesellschaft abgebildet sind. Und das auf dem Weg dahin kann man halt nur so ein bisschen dranbleiben. Und das ist auch zum Beispiel was, wo ich sagen kann, das ist zum Beispiel was, wo ich sage, da könnte man sich auch gut an der Quote orientieren, ne? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich gucke mir an, 27% oder ja, ungefähr 26-27% der Bevölkerung in Deutschland haben eine Migrationsgeschichte, 50% sind halt weiblich, dann sind das schon mal zum Beispiel zwei Kernpunkte, wo ich sagen kann, okay, vielleicht versuche ich das auch in meinem Unternehmen abzubilden. So. Man muss es ja auch nicht übererfüllen. So. Aber das ist halt gerade was, wo ich mir denke, dann hat man eine gute Zahl und dann kann man sich daran orientieren. Und wenn man die erreicht hat, dann kann man sagen, jetzt müssen wir halt dafür sorgen, dass wir diese Zahl halten und dass, wenn jemand austritt aus dem Unternehmen, in Rente geht, kündigt, was auch immer, dass wir halt schauen, dass wir da keine Schwankungen krass drin haben. Aber das ist zum Beispiel was, wo ich sagen würde, ja, da können wir euch dann auch guten Gewissens entlassen. Aber es kommt halt immer total drauf an. Und es kommt auch immer total drauf an, was der Auftrag vorher war. Aber im Endeffekt versuchen wir da, ich sag jetzt mal so ein bisschen so die Saat zu streuen, sodass es dann von alleine sprießen kann, wenn wir weg sind. So ungefähr.
Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Mhm. Also jetzt wirklich zur allerletzten. Das ist dann wieder unsere Bühnenshow-Frage. Und ich habe mir gedacht, mach da jetzt so ein Ratespiel draus in Zukunft für mich selbst. Und zwar sind es ja drei Antworten, die zur Auswahl stehen. Mhm. Und ich rate dann einfach, welche ich glaube, dass du beantwortest. Weil ich liege immer falsch. Ich überlege mir das immer vorher. Also wir hatten ja, wie gesagt, am Anfang über die Bühnenshow gesprochen. Und jetzt würde ich gerne von dir wissen, ob du... Also welche Antwort du wählen würdest. Entweder welche fiktive oder reale Auszeichnung ihr gerne in, sagen wir, 5 Jahren entgegennehmen würdet. Oder was du dir wünschst oder ihr euch wünscht, wie das Publikum reagiert und was es mitnehmen soll. Oder die dritte Variante ist so, worüber die KritikerInnen schreiben sollen. Und ich glaube, du nimmst B.
Aber B war...
was du dir wünschst, wie das Publikum reagiert. Und sie sind die KritikerInnen, aber du kannst es dir aussuchen. Das ist nur, ich habe immer so ein Gefühl, welche Frage beantwortet wird und ich liege immer falsch.
Immer falsch. Ich glaube, ich würde auch eher mit C gehen, was die KritikerInnen dann schreiben. Und ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass die KritikerInnen darüber schreiben, dass man in der Gaming-Show oder in der Game-Show sieht, dass wir da viel Herzblut reinstecken, viel Engagement reinstecken und dass wir nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, wirklich irgendwie gesellschaftlichen Wandel anzustoßen und man einfach sieht, dass uns das ehrlich wichtig ist. Ich glaube, das wäre das andere. Ob man die Show dann irgendwie gut findet oder nicht, ist mir egal. Das ist so ein bisschen wie auch, wenn man irgendwie eine Albumkritik von irgendeinem Musiker oder Musikerin liest oder auf ein Konzert geht, wo man die Band eigentlich scheiße findet, aber man sieht, die hängen sich rein, die reißen sich den Arsch auf und haben Spaß bei der Sache, dann ist das was, was ich irgendwie voll respektieren kann, auch wenn mir die Musik vielleicht nicht zusagt. So. Und das würde ich gerne lesen, dass man sieht, dass wir das ernst meinen.
Sehr gut. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Okay, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank, dass du da warst. Es hat wirklich Spaß gemacht und war super interessant. Und falls ihr noch mehr wissen wollt über Demba und über Same But Different, dann schaut gerne in die Shownotes. Da ist auch die Webseite verlinkt. Und dann schaut da gerne mal rein, weil ich habe ja das Glück, dass ich mit Demba und Huna und Same But Different zusammenarbeite. Und das Glück habt ihr jetzt noch nicht. Ich da einen Blick darauf. Ja, dann wünsche ich vielen Dank fürs Zuhören und dann noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen oder wann auch immer ihr das anhört. Ciao.
Ja. Tschüssi.